Deutschlandfunk Nova. Dein Sonntag.
Traditionell starte ich hier in dieses Gespräch immer mit einem Hallo.
Guten Morgen, hallo.
Da ist jemand. Wer bist denn du? Darfst du mir schon verraten, wer du bist, beziehungsweise dein Vornamen vielleicht? Der ist vielleicht unverdächtig.
Ja, ich heiße Katrin.
Hallo Katrin, ich bin Sebastian.
Hallo Sebastian.
Wir lernen uns jetzt kennen. Ich bin sehr gespannt und damit ich irgendwie so eine Ahnung davon habe, warum wir uns unterhalten oder was vielleicht hinter dir steckt, welche Geschichte du mitbringst oder ja, vielleicht einen verrückten Beruf oder ich weiß es ja auch nicht so genau, gibt es drei Sätze aus der Redaktion, die mich hoffentlich irgendwie in deine Richtung bringen werden und wir hören mal in den ersten rein.
Per Mertesacker, Glückwunsch zum Einzug in die nächste Runde ins Viertelfinale. Was hat das deutsche Spiel so schwerfällig und so anfällig gemacht?
Ist mir völlig wurscht. Wir sind jetzt in den letzten acht und das zählt.
Aber das kann ja nicht das Niveau sein, was Sie sich vorher ausgerechnet haben, wenn man jetzt ins Viertelfinale einzieht. Dass man sich noch steigern muss, denke ich, dürfte auch Ihnen klar sein.
Was wollen Sie jetzt von mir? Was wollen Sie jetzt so kurz nach dem Spiel? Kann ich nicht verstehen. Ich lege mir das mal drei Tage in die Eistonne und dann analysieren wir das Spiel und dann sehen wir weiter.
Ja, ein nahezu legendärer Ausschnitt. Jetzt gibt es so zwei Möglichkeiten, die mir spontan in den Kopf kommen, was du mit diesem Ausschnitt zu tun haben könntest. Entweder A, du bist auch Profisportlerin, vielleicht sogar Profifußballerin und vielleicht ähnlich genervt von destruktiven Journalistinnenfragen nach solchen Ereignissen wie schwierigen Spielen. Möglichkeit A, Möglichkeit B, du bist vielleicht auf der anderen Seite und versuchst als Sportreporterin keine destruktiven oder dummen Fragen zu stellen nach Großereignissen wie einem wichtigen Fußballspiel.
Da muss ich dich leider enttäuschen.
Weder noch.
Das ist beides nicht.
Es wäre zu einfach gewesen, dann wären wir ja schon fertig gewesen und dann, ja. Okay, schade. Hast du was mit Fußball zu tun?
Ja, das habe ich.
Das hast du. Du spielst aber nicht selber Fußball, zumindest nicht in der Profiliga oder im Profibereich.
Auch das ist richtig, ich spiele keinen Fußball selber.
Du spielst keinen Fußball selber. Du bist aber auch nicht journalistisch tätig, das habe ich ja quasi damit eben schon abgefragt. Das heißt, du beschäftigst dich in irgendeiner anderen Art und Weise mit Fußball, also eher auf der Metaebene.
Das ist richtig, ja.
Aha, Satz Nummer zwei.
Jedes Jahr aufs Neue muss man sich beweisen, auch in relativ jungen Jahren schon. Man kämpft um Kaderstatus, um finanzielle Unterstützung, die dann dadurch dranhängt. Und das lernt man über die Jahre kennen und man lernt es auch immer mehr zu schätzen. Und es wird halt, je älter man wird und je höher der Leistungsdruck wird, in welchem Bereich man dann unterwegs ist, einfach immer härter.
Okay, das heißt, bei Metaebene fallen mir jetzt auch wieder verschiedene Dinge ein. Nach diesem Ton habe ich so ein bisschen das Gefühl, du könntest vielleicht irgendwie in der Organisation, sage ich jetzt mal ganz grob, tätig sein von vielleicht Fußballvereinen. Also vielleicht als Trainerin, als jemand, der sich um den Nachwuchs kümmert oder sowas in der Richtung. Das wäre eigentlich nicht mein erster Gedanke gewesen. Mein erster Gedanke wäre jetzt tatsächlich gewesen, du beschäftigst dich irgendwie wissenschaftlich mit Fußball und Sprache oder sowas. Aber lass mich erstmal fragen, bist du irgendwie in Vereinen tätig? Also hast du einen Verein, in dem du dich um irgendwas kümmerst?
Ja, ich bin angestellt in einem Verein.
Mhm. Du bist angestellt in einem Verein, den ich kenne?
Na, ich weiß nicht, wie viel du dich beschäftigst mit Fußball, aber wenn du dich ein bisschen damit beschäftigst, kennst du den Verein.
Und du führst eine Tätigkeit aus, die ich auch kennen könnte?
Das schätze ich doch.
Mhm. Ach komm, den dritten Satz.
Es ist gar nicht so wirklich zu beschreiben, was man empfindet, mit so einer Truppe auf dem Platz zu stehen, wenn man wirklich mit Brüdern so einen Titel gewinnt, dann ist das das Maximum, was man erreichen kann.
Was glauben Sie denn, wie Hansi Flick und sein Team drumherum natürlich das geschafft hat, diese Mannschaft so zu Freunden zu machen, zumindest auf dem Platz?
Man merkt, selbst wenn man einen Fehler macht, der andere ist da, bügelt die aus. Auch heute waren wir nicht fehlerfrei.
Wie schafft man es, eine Mannschaft zu einer Mannschaft zu machen? Habe ich das eben schon gefragt? Bist du Trainerin?
Das hast du noch nicht gefragt, aber nein, ich bin keine Trainerin.
Dann wäre mein nächster Gedanke, wenn es jetzt hier um diesen letzten Ton geht, wie schafft man es, aus einer Mannschaft eine Mannschaft zu machen? Das schiebt man dem Trainer ja meistens dann irgendwie in die Schuhe, dass der das irgendwie geschafft hat durch seine was auch immer Art. Aber vielleicht gibt es tatsächlich auch Menschen, nämlich wie dich, die dafür sorgen, dass eine Mannschaft zusammenwächst. Was motivatorisch-psychotherapeutisches irgendwie, so in die Richtung vielleicht. Also bist du so, vielleicht sowas wie ein Motivationscoach für Profifußballer.
Das will ich nicht, aber es geht in die richtige Richtung.
Es geht in die richtige Richtung. Ich hab überhaupt nicht auf die Uhr geguckt, aber wenn ich jetzt gerade angucke, wie lange wir schon miteinander reden, würde ich denken, meine Ratezeit ist schon lange, lange vorbei. Pass auf, du sagst, ich bin nicht weit davon entfernt. Ich mache jetzt noch einen Versuch herauszufinden, was deine Ausbildung ist. Vielleicht komme ich darüber rauf. Hast du denn sowas wie eine psychotherapeutische Ausbildung oder in dem Bereich eine Ausbildung?
Ich habe ein Studium in dem Bereich, ja.
Also du hast Psychologie oder Psychotherapie studiert.
Genau, ich habe Psychologie studiert.
Ja, dann bist du irgendwie sowas wie Mannschaftspsychologin einer wichtigen Fußballmannschaft. Aber ich, pass auf, wir machen das so. Ich gebe mir einen halben Punkt und du fügst das hinzu, was ich nicht erraten habe.
Okay. Ja, ich bin Angestellte im Nachwuchsleistungszentrum des VfL Osnabrück. Das ist ein Zweitligist, deswegen, ich weiß nicht, ob du ihn kennst oder
nicht. Ich kenne ihn, ja.
Genau. Und da kümmere ich mich im Jugendbereich um die Mannschaften U11 bis U19 schaue, dass ich eben, wie du eigentlich schon richtig gesagt hast, auch im Team Interventionen mache, aber eben auch für die Sportler individuell da bin und eben die Entwicklung mitgehe auf psychologischer Ebene.
Schön, dich kennenzulernen. Katrin, hast du einen Nachnamen?
Ja, Katrin Seufert heiße ich.
Hallo Katrin Seufert. Sportpsychologin. Dann reden wir doch mal genau darüber, was du denn da machst. Jetzt hast du eben gesagt, du kümmerst dich um den Nachwuchs beim VfL Osnabrück. Nachwuchs, lass uns doch mal gerade klären, U11 bis U19. Was sind das für Altersgruppen? Also mit was für Menschen hast du es da zu tun?
Also unsere Jüngsten sind, wenn sie in der U11 spielen, 10 Jahre alt. Und die Jungs in der U19 sind zwischen 18 und 19 Jahren alt. Genau, das ist die Bandbreite.
Eine ganz schön große Bandbreite ist es, ne?
Absolut, ja. Mhm. Der Fokus so wirklich in psychologischen Interventionen liegt natürlich bei den Älteren. Und bei den Kleineren geht es darum, so die Sportpsychologie spielerisch schon mal zu integrieren, dass es für die nicht fremd ist und dass sie da nicht irgendwann auch so eine Sorge vorhaben oder dieses Schubladendenken entwickeln, sondern denken, das ist normal, das gehört zum Sport dazu.
Sind das Jungs und Mädchen?
Nein, wir haben nur Jungs.
Nur Jungs, okay. Was ist denn das genau? Also was versteht man darunter alles? Was passiert in diesem Bereich?
Also es ist ein riesengroßes Feld. Im Prinzip ist es die Psychologie wirklich, also Leben und Verhalten eines Menschen zu beobachten und zu beschreiben und bestenfalls dann irgendwie zu lenken, aber eben auf die sportlichen Tätigkeiten bezogen. Da gibt es motivationale Sachen, die man sich mit beschäftigen kann. Kognitive Sachen heißt irgendwie Visualisierungen von Sachen. Eben der große Bereich Team und Teambuilding, Teamentwicklung, aber eben auch solche Sachen, die man vielleicht nicht direkt auf dem Zettel hätte, wie die Karrierebegleitung. Mhm. Also zu gucken, schaffe ich den Übergang in die nächsthöhere Mannschaftsgruppierung? Und was ist, wenn nicht? Habe ich keine Lust mehr? Möchten meine Eltern das mehr, als ich das möchte? Das sind Themen, die auch sportpsychologisch behandelt werden können.
Und das machst du wahrscheinlich nicht unbedingt irgendwie, weiß ich nicht, in deinem kleinen Büro auf der Couch, so wie das Klischees will, sondern du hast eben schon irgendwie auch von Gruppen, Trainings, Übungen gesprochen. Das läuft wahrscheinlich irgendwie innerhalb der Gruppe dann auch ab mit spielerischen Dingen? Oder wie stelle ich mir das dann vor? Wie gehst du daran?
Also konkret gibt es natürlich mehrere Möglichkeiten, daran zu gehen. Ich arbeite sowohl mit Einzelspielern als auch mit Mannschaften. Mhm. Also im ganz kleinen Bereich ist es wirklich das Spielerische, der Umgang mit vielleicht mit Nervosität, dass man aufgeregt ist vor dem Spiel, dass die Kleinen auch schon mal was für die Schule zum Beispiel mitnehmen vor Prüfungen.
Was macht man da, wenn ich da direkt mal einhaken darf, wenn du jetzt irgendwie sagst, so, wenn ich 10, 11, 12-Jährige habe, die vielleicht dann auch für sie natürlich ein wichtiges Spiel vor sich haben, wie trainiert man quasi Nervosität ab oder wie kann man da psychologisch was gegensetzen oder mit umgehen?
Genau, wir wollen ja eigentlich nur, dass die Nervosität eben nicht als negativ behaftet wahrgenommen wird, sondern dass sie als positiver Faktor quasi umgewertet wird. Mh. Also ein bisschen Aufregung ist immer gut, das ist auch für die Leistung auf jeden Fall gut. Wir wollen halt nur gucken, dass die Aktivierung, also dieses Nervositätslevel nicht in ein negatives umschlägt, sondern einen positiven Wert behält. Da ist eine Sache auf jeden Fall, die man erlernen kann, auch als Kind schon, Entspannungsverfahren. Mhm. Also es ist nicht dieses klassische, ich leg mich hin, sondern auch vielleicht mal kurz sich runterzuholen, sich auf das Hier und Jetzt und den Moment zu fokussieren und dann einfach zu versuchen, die Nervosität quasi aufzusaugen und als positiv umzuwerten. Und eben das, was bei den Kleinen auf jeden Fall immer wichtig ist, die eigenen Stärken zu stärken, zu sagen, das haben wir alles schon erreicht, das haben wir uns alles toll erarbeitet und deswegen freuen wir uns jetzt drauf, das auf dem Platz auch zeigen zu können.
Nimmt man damit dann auch so ein bisschen den Druck raus aus solchen Situationen, der wahrscheinlich auch steigt, je älter man wird und je mehr man nach vorne kommt? Oder ist der Druck vielleicht auch wichtig, wenn man wirklich Profispieler werden will? Weil darauf läuft es wahrscheinlich hinaus, oder? Also, oder wie wichtig ist das am Ende dieser, ich sag mal, Jugendlaufbahn dann auch wirklich ein Profispieler oder Profispieler bei rumkommen?
Also die mentale Stärke ist sicherlich ein Faktor, der nachher entscheidend darüber sein kann. Mhm. Aber das spielt natürlich auch weitere Faktoren, wie viele kommen im Jahrgang, einfach wie stark ist dieser Jahrgang an sich, wie viele kommen da vielleicht weiter. Die werden offensichtlich nicht alle bei uns im Verein Profi werden, aber wir haben die Hoffnung, dass sie dann so gut vorbereitet sind, auch bei anderen Vereinen, vielleicht auch in der dritten Liga, dann die Möglichkeit zu bekommen. Aber das ist auf jeden Fall ein wichtiger Faktor und der wird auch immer wichtiger werden. Das sieht man auch im Profibereich, dass da sich immer mehr aufgerüstet wird in der Sportpsychologie, dass das ein entscheidender Faktor sein kann.
Hm. Wie wirst du wahrgenommen von den Mannschaften? Es ist ja immer so ein Klischee, irgendwie jetzt kommt die Psychotante und will mit uns irgendwelche blöden Spiele machen, aber ich will doch eigentlich nur Fußball spielen. Oder ist das dadurch, dass ihr so früh damit anfangt, eigentlich schon normal, auch dann mit 16, 17, 18-Jährigen, die vielleicht keinen Bock haben, über irgendwas zu reden?
Ja, ich versuche das schon auch eben nicht so auf dieses Klischee zu schieben, wir setzen uns in den Raum und ich habe da meine Couch, sondern ich versuche das immer eher auch auf dem Platz zu machen. Hm. Also, dass ich mit den Jungs wirklich auch am Ball aktiv was arbeite. Da habe ich meine Trainer, die mir dann zuarbeiten können, was macht technisch und taktisch einfach als Spielform vielleicht Sinn. Und ich baue dann halt sportpsychologische Komponenten, wie zum Beispiel Kommunikation, Körpersprache, einfach in die Übung mit ein. So macht es denen auch weiterhin Spaß, sie sind in ihrem Element mit dem Ball am Fuß. Aber das ist auf jeden Fall auch ein langer Prozess, der dann einfach auch braucht, dass die Jungs Vertrauen fassen und dass sie das Gefühl haben, wie der Physio, wie der Arzt, wie der Trainer gehört sie zum Team dazu.
Aber das heißt, du musst schon auch Bock auf den Sport haben, was dir wahrscheinlich klar gewesen ist, als du dich dazu entschieden hast, Sportpsychologie zu machen, weil der spielt dann schon auch eine große Rolle in dem oder bei dem, was du tust.
Absolut. Also wenn man Fußball nicht mag und dann Sportpsychologin im Fußball werden will, dann hat man auf jeden Fall ein Problem, weil die Abende und Wochenenden sind doch dann immer auf dem Platz.
Wie bist denn du überhaupt dazu gekommen? Jetzt hast du eben gesagt, du hast einen Master in Sportpsychologie gemacht und hast einen Bachelor in Psychologie. Wann hast du dir überlegt, dass das irgendwie ein cooler Weg sein könnte? Oder hast du immer schon was mit Sport zu tun gehabt, dass du irgendwann gesagt hast, okay, komm, dann verbinde ich meinen Job irgendwie mit, weiß ich nicht, Hobby, Leidenschaft oder so?
Also ich komme selber aus dem Leistungssport Schwimmen.
Okay.
Und daher ruht bestimmt das Interesse. Ich war aber tatsächlich erst 4 Jahre bei der Bundeswehr, bevor ich mich entschlossen habe zu studieren.
Aha, okay.
Als Soldatin und habe dann aber den Weg nochmal gewählt, das Studium zu machen und mir das dann auch selber zugetraut. Das, also von der Reife her war ich mit 18 wahrscheinlich nicht so weit, das zu machen. Mhm. Und habe dann auch relativ schnell gewusst, dass ich im Sportbereich Fuß fassen möchte. Das war oder ist in Deutschland immer noch nicht ganz so einfach. Der Studiengang, es gibt 2 staatliche an der Sporthochschule in Köln und einmal in Halle an der Saale, wo ich studiert habe. Mhm. Und noch 2 Privatunis, die das anbieten. Aber es sind noch relativ kleine Kurse auch immer. Also das sind halt auch nicht mehr als 10, 15, die den Platz dort bekommen. Von daher ist der Bereich noch sehr hinterweltlich.
Woran liegt das? Weil, wie du ja gerade eben schon gesagt hast, ist ja da offensichtlich ein Bedarf und es gibt ja ganz viele, ja eben nicht nur Fußballvereine und wenn wir jetzt nur die Profivereine anschauen, es gibt ja auch in vielen verschiedenen anderen Sportarten Profis, die ja im Prinzip alle die gleichen Hintergründe haben, die gleichen, ich sag mal, Probleme oder Herausforderungen, die mit den gleichen Dingen umgehen müssen, mit denen du dich beschäftigst, mit deinen U-Mannschaften, oder?
Genau, also das kommt jetzt auch nach und nach, aber das Verständnis dafür, ich glaube einfach, weil das auch noch so mit so einem roten Tuch belegt ist, ist so dieses Psychologische, brauchen wir nicht und was bringt uns das? Ich glaube, es ist in der Wirtschaft oder in den Sportverbänden auch gar nicht ganz klar, was es wirklich auch für Effekte erzielen kann und was für einen Vorteil man davon hat, auch auf der Ebene zu arbeiten. Aber es wird immer mehr klar, dass natürlich nicht nur die körperliche Komponente trainiert werden muss, weil die ist irgendwann ausgereift, sondern dass das Psychische irgendwann auch einen Teil davon ausmachen kann. Dass die Verbände nach und nach aufrüsten, aber in vielen gibt es einfach noch gar keine Gelder dafür, um einen Sportpsychologen zu finanzieren.
Ach was.
Und dann können halt Sportler an ihren Olympiastützpunkten, dass, wenn sie ein gewisses Kaderniveau haben, dürfen sie das wahrnehmen, das Angebot. Aber es ist halt nicht möglich, in Randsportarten, wie beispielsweise im Schwimmen, gibt es in der Nationalmannschaft eine Sportpsychologin und an den Olympiastützpunkten, aber es könnte sich nicht jeder Verein das leisten, jemanden da anzustellen. Und das ist, glaube ich, das größte Problem noch.
Was ja irgendwie verrückt ist, weil ich dachte, bei vielen Sportarten kommt es wirklich sehr auf das Mentale an. Ne? Also ich meine, beim Fußball, da können wir ja gleich noch drüber reden, wie wichtig da tatsächlich am Ende die Psyche und die psychische Verfassung ist. Aber du hast jetzt, ich kann es mich gleich verbessern, wenn ich da was Falsches sage, aber du hast immerhin 90 Minuten. Das heißt, du kannst dich auch entwickeln in dem Spiel. Das heißt, wenn du vielleicht am Anfang irgendwie nicht so gut drauf bist, dann vielleicht schaffst du es dann in der zweiten Halbzeit oder nach 10 Minuten oder zumindest in den letzten 10 Minuten oder was auch immer. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel an irgendwie einen 100-Meter-Lauf denke oder einen Speerwerfer oder ja, also vieles in der Leichtathletik, wo es einfach auf den Moment ankommt und wo du ja dann auch im Kopf in diesem Moment ganz klar sein musst, da spielt das doch eine Riesenrolle, oder?
Ja, auf jeden Fall. Also das ist natürlich unterschiedliche Druck und unterschiedliche Wettkampfsituationen, die wir da haben. Und darauf ist die Vorbereitung eben dementsprechend wichtig. In den Nationalmannschaften sind wir auch gut aufgestellt. Da gibt es auch immer Verbandssportpsychologen mittlerweile. Aber eben halt dann eher nur, wenn sie auf Nationalmannschaftsniveau unterwegs sind und halt eben nicht schon früh. Und dieses Erlernen, was wir bei uns im Verein versuchen, dass es eben auch von den Kleinen auf an als normaler Faktor mit eingebaut wird, das fehlt halt in vielen Sportarten noch, weil da eben einfach die Gelder nicht für da sind.
Was sagst du denn so aus deiner Perspektive, wie viel macht denn eigentlich die Psyche aus bei so einem Profifußballspiel? Also ich habe immer so ein bisschen das Gefühl, dass er gibt ja irgendwie den Spruch, hast du Scheiße am Schuh. Ne? Also wenn es irgendwie schief läuft, dann ist das so eine Kaskade auch in den Köpfen der Spielerinnen und Spieler. Also da muss irgendwas Besonderes passieren, damit dann auch wieder eine Gegenkaskade startet, wo dann auch in den Köpfen wieder was passiert und die merken, okay, wir haben vielleicht noch eine Chance oder sowas oder jetzt kämpfen wir oder, also irgendwie habe ich das Gefühl, dass das schon ein ganz schön dicker Faktor ist, oder?
Es sind witzigerweise ganz viele Faktoren, die man eigentlich so als witzig und grundlegend verstehen würde, aber die einfach auch Training bedürfen. Also wie du schon sagtest gerade, eben das Umschalten nach vielleicht 3 vergebenen Torschüssen, die eigentlich hätten drin sein müssen, auch zu sagen so, nein, das bleibt jetzt so und ich mach mein Tor heute noch. Und sich eben nicht davon runterziehen zu lassen. Genau, also wenn ich zur Halbzeit schon 2-0 hinten liege, dann zu sagen, ja, ist eh schon verloren, das Spiel. Oder halt das andersrum zu sagen, hey, es sind noch 45 Minuten und wir haben noch Zeit, unseren Anschlusstreffer zu machen, das Gegentor, den Ausgleich zu schießen oder sogar dann noch das Spiel zu drehen. Das ist wirklich Sachen, die in dem Kopf stattfinden, die auf jeden Fall Potenzial haben zu trainieren.
Und sowas kannst du dann auch trainieren, also mit solchen Situationen umzugehen, vielleicht dann irgendwie Tools zu haben, wenn man merkt, okay, das zieht mich jetzt echt doch runter, dass ich jetzt zum 7. Mal neben das Tor geschossen habe, obwohl die Chance eine Wahnsinnschance gewesen ist. Da gibt es dann irgendwie Dinge, die ich dann vielleicht antrainieren kann, die ich in so einem Moment abrufen kann.
Genau, also es ist immer, Sportpsychologie ist insofern spannend, weil das einfach super individuell ist. Also es gibt jetzt nicht die Schublade, die ich aufmache und sage, oh, der hat Probleme damit, mit vergebenen Chancen umzugehen. Der macht der 1, 2, 3, 4, 5. Sondern ich gucke mir den Spieler an und muss mit ihm erarbeiten oder er erarbeitet sich mit meiner Hilfe, was für ihn dann gut ist in der Situation. Und dann probieren wir das erstmal im Training aus und verlagern es dann auch erst auf den Wettkampf oder ins Spiel, weil es ja auch gefestigt sein soll. Das ist ganz normales Training, wie körperliches Training auch, hat mentales Training auch immer einen Trainingsfaktor, der da mit drin spielt und das funktioniert nicht von heute auf morgen. Deswegen ist es immer spannend, dass in der Bundesliga ganz oft dann so Feuerwehrmänner gerufen werden oder Feuerwehrfrauen gerufen werden, die dann sportpsychologisch nochmal unterstützen sollen im Abschiedskampf. Das hat vielleicht einen kurzen Effekt, weil einfach dann irgendwie überhaupt erstmal Input reinkommt, aber langfristig ist das nicht sinnhaft, dann irgendwie nur so als Feuerwehr da einzuspringen.
Was ich mir krass vorstelle, auch mit diesem Druck umzugehen, also den Druck, den man sich vielleicht selber macht, dass man halt am Ende irgendwie Profi werden will, den Druck, der vielleicht von außen kommt, also auch aus dem Umfeld. Wie geht man mit sowas um als Profispieler? Ist es auch wichtig, das zu trainieren oder ist das genau das, was du tust, wenn du anfängst zu arbeiten mit jungen Menschen? Dann haben die irgendwann mit 20, wenn sie auf dem Platz stehen, für einen Profiverein gar nicht mehr so das Problem mit diesem Druck?
Also ich glaube, das Thema Druck ist so individuell, weil das für die einen als störend empfunden wird und die anderen empfinden das als positiv. Was auf jeden Fall der Fall ist, unsere Eltern nehmen wir immer mit ins Boot. Also da versuchen wir auch die Transparenz zu schaffen. Klar, wir brauchen Einverständniserklärungen, das sind minderjährige Kinder und Jugendliche, aber auch, dass sie verstehen, wenn das Kind mal keine Lust auf Training hat, dann nicht zu sagen, du musst aber, sondern auch vielleicht mal ein bisschen offenes Ohr zu haben und zu reflektieren, ist es vielleicht etwas dahinter, hat es vielleicht gar keine Lust, habe ich mehr Lust, dass mein Kind da irgendwie spielt, als ich selber, als das Kind selber. Mhm. Das kommt nun mal öfters auch vor, dass dann Eltern irgendwie, gerade wenn es in die höheren Regionen geht, dann denken, okay, das ist der nächste Schritt, ist dann der Profivertrag. Und die Zahl, die wir haben, sind 3% schaffen es aus dem Jugendbereich in den Profibereich.
Krass.
Also das ist halt wirklich ein Minimum.
Ja.
Und das versuche ich auch den Jungs immer mitzugeben und zu sagen, so, ich finde es toll, dass ihr für eure Träume kämpft und unterstütze ich euch auch, wie ich kann. Aber seid euch bewusst, es ist nur 3%, die es leider schaffen.
Hm.
Und habt einfach einen Plan B, wenn es nicht klappt, dann, dass ihr einfach auch wisst, was möchte ich dann machen.
Aber auch das kann ja unter Druck setzen, oder? Also da, so dieses Gefühl von, oh Gott, ich muss aber auf jeden Fall zu diesen 3% gehören, weil wahrscheinlich haben da ja alle den gleichen Traum, die da unterwegs sind, oder?
Also ich glaube, jeder, der irgendwie mal dann höher klassisch spielt und dann auch, die spielen ja auch Junioren-Bundesliga, das ist dann auch die Bezeichnung ja schon Bundesliga. Mhm. Das ist auf jeden Fall mit Druck verbunden, keine Frage. Und den größten machen sich viele auch einfach selber dann. Ja. Und da sie zu unterstützen, dass sie dann eben nicht zusammenbrechen irgendwann, sondern das mit einem Gefühl von, was sind meine Fähigkeiten, also wie ist die Waage, ne? Habe ich meine Fähigkeiten und Fertigkeiten, stehen die entgegen dem, was da auf mich zukommt, oder sind einfach noch Sachen da, die ich noch nicht kann? Und was kann ich einfach auch selber beeinflussen und was eben auch nicht. Dass ich Profi werde, kann ich selber mit meinen Fähigkeiten, ich kann alles reingeben, aber am Ende entscheide ich das nicht, sondern jemand Externes. Und das sich in den Kopf zu halten, ist, glaube ich, immer schon der erste Schritt, dass sie das gar nicht selber groß beeinflussen können, außer die Leistung zu zeigen.
Wie gehe ich damit um, wenn ich dann mal nicht liefern kann?
Also ich glaube, wir müssen es frei davon machen, dass das jemanden dann nicht belastet. Das ist auch in Ordnung, dass das 2-3 Tage nachhängt und dass das auch, also in einem wichtigen Spiel noch einfach ärgerlich ist und man sich die Verantwortung der Mannschaft auch einfach dann aufsetzt. Bestenfalls brauche ich gar nicht intervenieren, sondern dann kommt die Mannschaft zusammen und zeigt dem Spieler so, hey, es ist scheiße gelaufen, auf Deutsch gesagt, aber wir haben mehr Möglichkeiten, das irgendwie anders auszubügeln. Und dann versuche ich mit den Spielern natürlich über ihre guten Sachen nochmal zu sprechen. Dass wir nicht mit sowas Schlechtem aufhören, sondern zu sagen, okay, aber wo ist es schon mal gut gegangen? Oder woran hat es eben gelegen? Also der klassische Spruch, woran hat es gelegen, ist dann wirklich auch einfach wichtig zu gucken, was können wir denn einfach da rausziehen, wo wir uns darauf vorbereiten können für ein nächstes Mal, wo der entscheidende Elfer an deinem Fuß ist, dass du ihn dann halt nächstes Mal reinmachst. Aber das braucht auch einfach ein bisschen Zeit, sowas zu verarbeiten.
Aber Niederlagen gehören auch dazu. Sagst du, ne?
Genau.
Also das ist, ja. Ich meine, es geht ja gar nicht anders. Also entweder machst du mal einen Fehler im Spiel oder du verlierst das Spiel. Also man muss vermutlich einfach ja auch lernen zu verlieren und damit umzugehen.
Genau, also ich glaube, ich weiß nicht, ob du das kennst, das Zitat von Michael Jordan, ich krieg's nicht ganz zusammen, aber er sagte irgendwie, er hat über 200 Spiele mal verloren und 26 Mal stand er da, hätte den entscheidenden Wurf machen können und nicht getroffen. Und das ist der Grund, weswegen er aber so erfolgreich ist, weil er eben geschafft hat, immer wieder da rauszukommen und sich halt daraus das Wichtige zu ziehen, die richtigen Schlüsse zu ziehen und daraus immer besser zu werden. Das trifft, glaube ich, ganz gut dahin.
Sind das besondere Menschen dann, die da dann auch erfolgreicher sind, weil sie besonders gut mit Druck, mit Stress, mit Niederlagen umgehen können? Oder kann man das wirklich jedem antrainieren, sage ich jetzt mal?
Ich würde sagen, man kann das insofern jedem antrainieren, als dass er die Lernbereitschaft hat, das auch umsetzen zu wollen. Also es ist so mit dem Rauchen aufhören. wer das wirklich will, der kann das auch. Aber wer es nicht wirklich von tiefstem Herzen will, der schafft es auch nicht. Und so ist es, denke ich, auch mit allen Eigenschaften, die wir irgendwie in der Psyche brauchen. Wenn ich etwas wirklich will und versuche, mich daran zu orientieren und das umzusetzen. Aber es wird immer jemanden geben, der nervöser ist als der andere. Ob das jetzt dann spielentscheidend ist oder nicht, glaube ich, kann man gar nicht pauschal sagen.
Wie gehst du damit um, wenn das eintrifft, was zwangsläufig dann auch bei deiner Arbeit eintrifft, nämlich dass jemand nicht zu den 3% gehört, dass jemand gut ist, aber halt nicht gut genug? Das ist ja auch eine Niederlage, aber es ist ja eine viel größere Niederlage, also möglicherweise das Ende eines Traums, das Ende einer Karriere, die man sich vorgestellt hat, was ja wahrscheinlich auch echt eine harte Nummer ist, ne?
Das auf jeden Fall. Wir versuchen aber, so einen ganzheitlichen Ansatz zu fahren, dass wir die Jungs halt auch in ihrer Persönlichkeit entwickeln. Also wir wollen nicht da nur Maschinen hinstellen und Top-Sportler hinstellen, sondern wir wollen sie auch als Persönlichkeit reifen lassen auf ihrem Weg bei uns. Und dementsprechend geht es dann auch darum, sie zu begleiten. Was ist, wenn es nicht weitergeht bei uns? Was für Möglichkeiten hast du? Und da auch einfach weiter unterstützend dabei zu sein. sowohl mental als auch irgendwie vielleicht als Kooperationspartner finden oder wenn irgendein Verein anruft, dann zu sagen, so, ja, der ist vielleicht einer für euch, da auch zu unterstützen, dass sie vielleicht einen neuen Verein finden. Das ist schon wichtig, aber wichtig ist uns einfach auch die Persönlichkeit zu entwickeln, dass wenn sie dann vielleicht fußballerisch nicht weiterkommen, dass sie aber wissen, ich habe andere Fähigkeiten und andere gute Qualitäten, die ich in einem anderen Bereich einsetzen kann beispielsweise.
Das klingt ja schon fast auch so ein bisschen wie Erziehungsarbeit, ne? Wenn du da irgendwie mit 10, 11, 12, 14, 15-Jährigen solche Themen abarbeitest, das ist wahrscheinlich auch eine ganz schöne Herausforderung, oder?
Ja, die Jungs sind halt ja viel da, ne? Also wenn ich jetzt die Älteren gucke, die sind bis auf einen Tag, jeden Tag in der Woche auch bei uns am NLZ, verbringen natürlich dementsprechend auch viel Zeit in ihrem Mannschaftsrahmen und mit Trainerteam. Dann haben wir natürlich insgesamt einen erzieherischen Auftrag auch, wobei wir die Haupterziehung ganz wichtig bei den Eltern lassen wollen.
Klar, ja.
Die nehmen wir bestenfalls mit ins Boot, dass sie eine ähnliche Vorstellung haben, wie wir das haben, dass wir dann auch einfach gut zusammenarbeiten können und die Zahnräder quasi ineinander sich fügen, dass das bestmögliche Umfeld für jeden Spieler dann quasi entsteht.
Jetzt haben wir eben über das Team gesprochen und das Wort Intervention hast du, glaube ich, irgendwann benutzt. Ne? Wie wichtig ist denn dieses Team-Ding für Erfolg im Sport? Und wie gehst du mit Teams dann um, damit sie zu einem werden?
Was bei uns ganz toll ist, finde ich, dass wir, also jede Mannschaft sich auch einfach über Werte und Handlungsziele sich Gedanken macht. Also mit den Trainern erarbeiten die das, dass sie auch einfach wissen, wofür stehen wir als Mannschaft und dass sich jeder auch einfach als Teil dieser Mannschaft fühlt, dass wir so ein großes Puzzle quasi haben und jedes Teil ineinander greift. Und wenn nur eins fehlt, ist das Puzzle halt nicht komplett. Das Gefühl sollen die Jungs auch bekommen, dass sie Teil dieser Mannschaft sind und dass jeder mit seinen Stärken und Schwächen oder Macken und Kanten aber trotzdem da reinpasst. Und wenn aber einer mal wirklich mal rausfällt aus diesem Raster, dass man es auch eben bespricht und guckt, warum fällt er jetzt raus und wie können wir ihn vielleicht wieder auch in die Spur zurückhelfen, dass er als Teil dieser Mannschaft auch einfach gilt.
Was würdest du dann sagen, was macht dann eine gute Mannschaft am Ende aus? Also es wird ja auch immer wieder im Fußball viel darüber diskutiert, warum hat das Sommermärchen funktioniert, weil die Mannschaft so stark war, die deutsche Mannschaft damals, oder warum hat es dann später in Frankreich nicht funktioniert und so weiter. Wie stark ist denn dieses Mannschaftsgefühl am Ende für das, was auf dem Platz passiert?
Da scheiden sich wahrscheinlich die Geister, wen du fragst. Wenn du mich fragst, ist es schon ein wichtiger Faktor. Liegt einfach daran, wenn wir uns mal überlegen, wir haben da einen Kader von, weiß nicht, 20 Jungs, am Ende können aber nur 11 spielen. Das heißt, 9 sind irgendwie enttäuscht, weil sie auf der Bank sitzen oder nicht mal im Kader sind. Ist aber wichtig, dass die trotzdem Training 100% geben. Ne? Also nur wenn alle 100% trainieren, können wir unsere beste Leistung auf dem Platz nachher auch zeigen. Und das Gefühl, dass ich bin trotzdem wichtig für den Teil dieser Mannschaft und bin wichtig dafür, dass der Erfolg der Mannschaft nachher beim Spiel umgesetzt werden kann. Das ist, glaube ich, ein wichtiger Faktor, dass jeder seine Rolle quasi auch kennt und auch weiß, das kann sich auch wieder ändern. Und dass die Jungs eine gute Kommunikation untereinander haben und auch ehrlich und respektvoll auch mal Kritik äußern dürfen und mal sagen dürfen, dass sie etwas nicht gut fanden oder sich untereinander auch einfach Feedback zu geben. Das ist, glaube ich, ein entscheidender Faktor. Die müssen keine Freunde sein, sie müssen aber einen respektvollen Umgang miteinander haben und oftmals entwickeln sich dann die Freundschaften automatisch, wenn das gut funktioniert.
Und dann ist auch Streit oder Diskussion okay, wenn sie innerhalb der Mannschaft entsteht oder vielleicht auch wichtig, dass Probleme in der Mannschaft dann ausdiskutiert werden?
Unbedingt. Also nichts sollte, glaube ich, im Mannschaftsrahmen irgendwie unausgesprochen bleiben, was im respektvollen Miteinander auch besprochen werden kann. Also es sollte kein Streit, der irgendwie einfach nur darauf zielt, irgendwen niederzumachen, sondern wenn es aber darum geht, irgendwie Mannschaftsdynamiken einfach auch zu besprechen und zu sagen, hey, ich finde es blöd, dass du mir die Bälle trägst, darf das auch unbedingt ausdiskutiert werden. Und dann sollen die Jungs ja auch, das meine ich mit Persönlichkeitsentwicklung, sich auch einfach stark machen, ihre Meinung einfach mal zu vertreten, ihre Ansichten mal mitzuteilen auf einem respektvollen Art und Weise. Und das ist schon ein wichtiger Faktor in jedem Fall.
Wie förderst du dann das Teamgefühl? Also gibt es dann da irgendwie so Übungen oder machst du Ausflüge oder ist das alles wirklich Bestandteil, wie du das eben schon mal erklärt hast, innerhalb von klassischen Trainingssituationen?
Das ist ganz unterschiedlich. Wir machen auch mal Team-Events, wo es wirklich nur um irgendwie Gemeinschaftsgefühl geht und irgendwie zu überlegen, was sind unsere Werte, wofür wollen wir stehen, was sind unsere Ziele als Mannschaft auch. Das passiert auch außerhalb des Platzes mal, auch im Rahmen von kleinen Ausflügen vielleicht. Bestenfalls können wir aber auch immer irgendwie einen Wert, der sich überlegt wurde, ins Mannschaftstraining integrieren, dass entweder die Trainer das übernehmen, wir das im Vorhinein absprechen oder ich dann auch mal einen Teil der Trainingseinheit übernehmen kann. Die Jungs wissen, dass ich keine Fußballlehrerin bin oder Fußballtrainer bin, aber die wissen, dass dann auch irgendwie das abgesprochen ist und dass dann einfach auch Komponenten wie eben Kommunikation auf dem Spielfeld und respektvolle Kommunikation auch einfach mal auf dem Spielfeld stattfinden kann.
Mhm. Bist du dann auch dabei, wenn es darum geht, am Ende zu entscheiden, wer die 3% sind?
Nein, das macht die sportliche Leitung da. Ja.
Das heißt, da ist die mentale oder das mentale oder der Charakter eines Spielers oder die Psyche kein ausschlaggebender Punkt, oder ist dann schon allen Beteiligten klar, die Entscheidung treffen, wen sie da vor sich haben?
Also es ist natürlich, in der Tat kann ein Leiter oder ein Trainer mich auch mal fragen, wie ich das sehe. Mhm. Dann gebe ich meine Meinung kund, ohne dass ich natürlich über irgendwelche Inhalte spreche, weil ich genauso wie Ärzte und normale Psychologen der Schweigepflicht unterliege. Mhm. Also Inhalte, die ich bespreche mit Sportlern, gehen an niemand anders raus. Und dementsprechend kann ich dann mal so eine Einschätzung geben über einfach meine Beobachtungen. Das darf ich natürlich teilen. Aber Inhalte von Gesprächen gebe ich dann auch eh nicht weiter. Von daher können Sie mich fragen, wie ich ihn sehe, als ist das ein stabiler Spieler, was die Psyche angeht, was die Nervosität angeht. Darauf kann ich sicherlich Antworten geben. Aber bestenfalls sieht man das einfach nachher auf dem Spielfeld. Und dann ist meine Nachfrage gar nicht notwendig. Mhm.
Wir spielen jetzt auch zwar kein Fußball, aber immerhin unser traditionelles Spiel vom Pferd, das Wahr- oder Falschspiel. Da gibt es jetzt drei Geschichten für dich, die wahrscheinlich irgendwas mit dir zu tun haben werden. Und dein Job ist es dann zu erraten, welche dieser drei Geschichten stimmen und welche nicht. Eine ist nämlich falsch, das ist die vom Pferd. Und worum es heute geht, das erklärt Martin Krinner aus der Deutschlandfunk Nova Redaktion.
In den Geschichten vom Pferd geht es heute um Rituale von Sportlern vor ihrem Wettkampf. Der kanadische Schwimmer Santo Condorelli zum Beispiel, der zeigt seinem Vater vor jedem Start den Mittelfinger. Das soll sein Selbstvertrauen stärken. Oder der Fußballer Kolo Touré, der hat den Tick, dass er immer als letztes Teammitglied auf den Platz geht, weil sonst das große Unglück droht. So, liebe Katrin, jetzt kennst du dich allerdings beim Schwimmen und beim Fußball wahrscheinlich einfach zu gut aus. Deswegen kommen jetzt drei Geschichten aus Sportarten, die du wahrscheinlich noch nicht praktiziert hast. Wichtig ist jetzt aber, zwei der Geschichten sind wahr, eine habe ich mir allerdings ausgedacht. Und du musst jetzt rausfinden, welche der Ritualgeschichten ist die vom Pferd?
Hä?
Wirklich, meinst du das ernst?
Nee, das kannst du mir nicht erzählen.
Nee, ne? Vom Pferd.
Wie bitte?
Das Wahr- oder Falschspiel.
Alles klar.
Krass.
Mission klar geworden?
Ja, der Druck steigt.
Aber wenn jemand damit umgehen können sollte, dann müsstest das doch du sein, oder?
Ja, der Schuster und seine Schuhe, ne?
Aber gut, wir sind ja so ein bisschen fachfremd unterwegs, wenn ich den Martin da richtig verstanden habe. Das heißt, natürlich, klar, es geht jetzt hier um Ruhm und Ehre und um vieles aus deinem Bereich, aber vielleicht ist das Scheitern am Ende dann auch nicht so total schlimm.
Ich glaube, ich kann damit umgehen dann.
Das hier ist Geschichte Nummer 1.
Unser erster Sportler kommt aus Japan. Und da gibt es ja ohnehin schon eine ganze Menge Rituale, die wir als Europäer jetzt nicht so richtig verstehen können. Die Wettkampfvorbereitung von Meruhito Kotosakura macht uns aber besonders stutzig, weil er in seiner aktiven Zeit gewissermaßen das Gegenteil dessen getan hat, was ein Europäer an einem so wichtigen Tag machen würde. Er hat nämlich lauter Dinge praktiziert, die uns so richtig runterziehen würden. Er hat nämlich jeden Wettkampftag wie einen schweren Trauertag begangen. So nach dem Motto, wenn ich heute verliere, dann ist es halb so schlimm, weil ich ja sowieso schon auf viel Schlimmeres vorbereitet war. Meruhito Kotosakura hat einen echten Traditionssport betrieben. Er war bis 2012 aktiver Sumo-Ringer. Und wenn er vor einem Wettkampf aufgestanden ist, dann hat er grundsätzlich erstmal alleine gefrühstückt. Und er hat sich immer eine extra Schüssel mit Reis gekocht, die er dann aber stehen gelassen hat. Und er hat noch was Besonderes gemacht. Er hat die Essstäbchen aufrecht in den Reisberg hineingesteckt. Und so eine Servierform nennen die Japaner Hotokebashi. Und wenn man mit einem Lebenden isst, dann ist das absolut tabu, denn Reis wird auf diese Art und Weise ausschließlich auf einem Traueraltar angerichtet, als Zeichen der Ehrerbietung an einen Verstorbenen. So, danach hat er seinen Mofuku angezogen. Das ist ein traditioneller Trauerkimono, der übrigens schwarz ist, nicht weiß. Viele Europäer denken ja, weiß wäre die japanische Trauerfarbe. Und bevor er das Haus verlassen hat, hat er immer dafür gesorgt, dass ein Fenster offen ist, damit die Seele des Verstorbenen das Haus verlassen kann. Und auf diese Art und Weise war Meruhito Koto Sakura dann so gut auf alles Übel in der Welt vorbereitet, dass er regelmäßig seine Wettkämpfe gewonnen hat. Zwischen 2003 und 2010 war er immerhin dreimal im Finale der japanischen Sumo-Meisterschaften.
Nee, das glaube ich nicht.
Trauer statt Training. Ist das irgendwas, was du dir psychologisch erklären kannst, was er da gemacht hat?
Also grundsätzlich wäre so ein Ritual eine Sache, die ich als sehr positiv sehen würde, weil er immer dasselbe gemacht hat und damit auch Siege immer damit begründen konnte, dass er das ja immer so gemacht hat. Und das gibt natürlich auch extrem viel Sicherheit, immer die gleichen Abläufe zu haben. Ich finde jetzt gar nicht so dramatisch, dass das mit negativen Trauersachen verbunden sind. Vielleicht ist es für ihn eine andere Bedeutung. Mhm. Oder es ist beispielsweise, weil sein Vater nicht mehr dabei sein kann oder wie auch immer. Das ist ja dann der Fantasie keine Grenzen mehr gesetzt. Hm. Finde ich jetzt noch nicht so ganz abwegig.
Okay. Ich find das ganz spannend, was du gerade über die Rituale gesagt hast. Das heißt, diese Rituale, die können schon wichtig sein, auch für die Psychologie im Sport. Also weiß ich nicht, Cristiano Ronaldo zieht sich immer die Hose hoch, bevor er irgendwie einen Freistoß schießt oder einen Elfer oder sowas, ja. Also sowas ist nicht albern, sondern das ist tatsächlich, das kann tatsächlich irgendwas bewirken in einem selbst, ja?
Auf jeden Fall. Rituale sind ganz hervorragende Eigenschaften oder ganz hervorragende Gegebenheiten, die man nutzen kann, um Sicherheit einfach zu haben. Wenn man immer das Gleiche macht vor dem Wettkampf, weiß man, was kommt. Und wenn man weiß, was kommt, fühlt man sich sicher. Und dementsprechend strahlt man das auch aus. Und Cristiano Ronaldo macht auch seine 3 Schritte nach hinten und stellt sich dann da breitbeinig hin. Das ist seine Vorbereitung, aber das gibt ihm eben auch Sicherheit, weil er genau weiß, was jetzt abzuarbeiten ist.
Das heißt, das ist, wenn du das Wort Tool benutzt, auch durchaus was, wo du dann sagst, hey, pass auf, wenn du irgendwie unsicher bist in so einer Freistoßsituation, dann überleg dir sowas. Also überleg mal, was könnte für dich ein Ritual sein und vielleicht hilft es dir.
Ja, auch vor allem so in der Wettkampfvorbereitung, also zum Start hingehend in anderen Sportarten, das, wo wir eben Leichtathleten hatten, die dann eben ja nicht so viel Zeit während des Wettkampfs selber haben, irgendwas anzuwenden. Da ist auf jeden Fall so eine Vorstartroutine, nennen wir das, ganz wichtig, um eben so einen richtigen Ablauf zu haben und zu wissen, wann folgt jetzt was, um sich perfekt auf das Rennen vorbereiten zu können. Empfehle ich es auf jeden Fall jedem und dann halt zu gucken, was konkret braucht jeder Einzelne. Brauche ich eher Musik, brauche ich eher meine Ruhe oder brauche ich halt meine Stäbchen im Reis, die dann nach oben gucken.
Hattest du sowas in deiner Schwimmkarriere?
Ja, absolut. Ich habe immer in der, also zeitmäßig da ein bisschen penibel und habe immer in bestimmten Momenten meine Brille, meine Badekappe aufgesetzt, dann auch immer erst die Hose ausgezogen, dann die Jacke ausgezogen und dann Wasser ins Gesicht vorm Start. Es waren schon immer die gleichen Abläufe.
Witzig. Hier ist Geschichte Nummer 2.
Der zweite Sportler ist jetzt der einzige hier in dieser Reihe, der nach wie vor aktiv ist. Er kommt aus Deutschland, ist Radprofi und kennt, wie die meisten Sportler, sowohl die guten als auch die schlechten Zeiten.
Am Anfang habe ich mich noch gut gefühlt, aber dann wahrscheinlich in der ganzen Hektik habe ich es wahrscheinlich ein bisschen übersehen zu essen. Und dann hat es mir so einen Stecker gezogen, da war ich irgendwie leer.
Der Mann heißt Markus Burkhardt. Er war diverse Male bei der Tour de France mit dabei. Diesmal konnte er allerdings nicht starten. Das hat jetzt allerdings ausnahmsweise nichts mit seinem Wettkampfritual zu tun, obwohl das mal so ähnliche Ergebnisse liefert. Allerdings von vorne. Markus Burkhardt hat neben dem Radfahren eine zweite große Leidenschaft, nämlich den Kaffee. Espresso, Cappuccino oder zur Not auch einfach mal den handgefilterten. Und vor einem Rennen braucht er mindestens eine Tasse davon. Die genehmigt er sich immer direkt vor dem Start. Und dafür braucht er allerdings noch eine zweite Sache, nämlich Ruhe. Und diverse Male ist es jetzt schon vorgekommen, dass er beim Kaffee so entspannt war, dass er seinen Start verpasst hat. Zum Glück gehen jetzt allerdings die Teilnehmer bei einem Fahrradstraßenrennen am Anfang erstmal mit so einer eher verhaltenen Geschwindigkeit an. Das heißt, in den meisten Fällen hat es Burkhardt deswegen geschafft, trotz der Verzögerung wieder zu seinem Team aufzuschließen.
Wirklich, meinst du es ernst?
Das wäre dann ein Beispiel dafür, wo ein Ritual vielleicht nicht so ganz hilfreich ist, wenn die Entspannung so groß ist, dass man den Wettkampf verpennt.
Da gebe ich dir recht, ja. Die Aktivierung auf jeden Fall zu niedrig.
Kannst du dir vorstellen, dass sowas passieren könnte?
Weiß ich nicht. Also ein Profisportler, der hat doch immer den Wettkampf immer noch im Hintergrund. Und da kann er sich entspannen, wie er will. Und Kaffee wirkt ja auch eigentlich entgegen. Hm. Weiß ich noch nicht. Ich höre mir das dritte noch an. Aber also dass man so entspannt ist, dass man nicht gute Leistung bringt, gehe ich mit. Aber dass man seinen Start verpasst, mehrfach, das ist schon ungewöhnlich.
Hm. Ach komm, hör mal die dritte Geschichte gleich.
Und die letzte Sportart, um die es hier gehen soll, ist vielleicht die mit dem kompliziertesten Regelwerk. Wir gehen jetzt nämlich ins Vereinigte Königreich und spielen dort Cricket. Und zwar mit Jack Russell. Der war in den 1980er und 90er Jahren in der englischen Nationalmannschaft. Und er heißt nicht nur so ähnlich wie eine bekannte Terrierart, der Jack Russell Terrier, sondern er sah auf dem Spielfeld ehrlich gesagt auch ein bisschen so aus. Er hatte nämlich einen enormen Schnauzbart und er trug von seinem Debüt 1981 bis zu seinem letzten Spiel 2004 auf dem Feld immer den gleichen weißen, blumentopfartigen Sonnenhut. So, das Kurioseste war jetzt aber eine andere Angewohnheit. Russell war exzessiver Teetrinker. Manchmal hatte er so um die 20 Tassen am Tag. Und er war der festen Überzeugung, dass es ihm Glück bringen würde, wenn er seinen Teebeutel mehrfach verwendet. Ich will euch jetzt mal nicht langweilen, indem ich euch zu detailliert die Regeln des Cricketspiels erkläre. Aber eines ist ganz wichtig. Man hat im Laufe eines Cricketspiels sehr viel Zeit zum Tee trinken. Es dauert nämlich unter Umständen mehrere Tage lang. Russell wollte jetzt aber immer nur einen Beutel Glückstee pro Spiel benutzen und 1989 hat er das auch nachweislich gemacht. England hat damals gegen Australien gespielt und Russell hat 5 Tage lang ein und denselben Teebeutel immer nur kurz in sein Wasser eingetaucht, dann eine Menge Milch reingekippt und den Beutel wieder zurück an einen Haken in seiner Kabine gehängt für die nächste Pause. Geholfen hat ihm allerdings nichts. England hat damals gegen Australien haushoch verloren.
Komm, das glaubst du ja wohl selber nicht.
Wie sehr muss man darauf achten, wenn man Rituale für sich versucht zu finden, dass es nicht zu einem Spleen wird oder sowas?
Ja, das ist schon eine Herausforderung in jedem Fall zu gucken und das auch einfach dann anzupassen, auch wenn das eigentlich sicher verankert ist und man merkt, es ist aber irgendwie nicht das Richtige mehr, dann auch die Offenheit zu haben, das vielleicht doch nochmal anzupassen.
Was hältst du von der Jack Russell-Geschichte und dem Tee?
Die verrückten Briten, also das tatsächlich kann ich mir wirklich vorstellen. Das finde ich nicht so abwegig wie den Radfahrer. Der ist immer noch meine Bärengeschichte, die ihr mir aufrufen wollt. Ich glaube, dass mit dem Tee und dem Briten das und auch beim Cricket-Spielen, ich habe es ein, zwei Mal gesehen, das könnte ich mir schon vorstellen.
Und wenn ich das richtig verstehe, bist du da auch schon relativ entschieden, ne? Geschichte Nummer 2 sagst du, das ist Quatsch.
Ich habe mich entschieden, ja. Ich würde sagen, der Radfahrer, da, wenn er sogar so weit ist, dass er Tour de France fährt, verpasst er nicht so viele Starts, würde ich jetzt sagen.
Gut, insofern würde ich vorschlagen, wir hören mal rein, was Martin uns zu den Geschichten zu sagen hat.
So, ich fange jetzt mal mit der zweiten Geschichte an. Den Radfahrer Markus Burkhardt, den gibt es auch in echt. Und es stimmt auch tatsächlich, dass er sich kurz vor dem Rennen immer einen Kaffee reinpfeift. Und dass er deswegen auch schon diverse Starts verpasst hat, das ist ebenfalls wahr. Die dritte Geschichte, die mit dem englischen Cricketspieler Jack Russell, die ist ebenfalls wahr. Ich kann mir allerdings nicht vorstellen, dass sein Teebeutel nach den 5 Tagen gegen Australien noch mehr als ein bisschen Farbe abgegeben hat. Erfunden war dagegen die Geschichte mit dem Sumo-Ringer. Obwohl die Sache mit den aufrecht stehenden Essstäbchen im Reis als Ehrerbietung an die Toten, die stimmte wirklich.
Hat er gut gemacht, Herr Martin. Also die,
ja, schade.
Die erste Geschichte, die habe ich ihm auch tatsächlich sofort abgekauft. Aber da sollte man immer skeptisch werden. Wenn zu viel quasi Inhalt, also er hat es ja sehr verblümt erzählt und dann kam ja noch ein Detail und noch ein Detail. Vielleicht hätte man da skeptisch werden müssen. Aber ich kann sehr gut nachvollziehen, dass du die Radsportgeschichte nicht geglaubt hast, weil ich finde es tatsächlich auch echt bemerkenswert. Wie gehst du jetzt mit deiner Niederlage um?
Ich glaube, ich kann das gut verarbeiten. Ich glaube, ich einfach, ich sehe das Positive, dass der Sumo-Ringer sich hätte wirklich Gedanken dazu gemacht und sein Ritual auch immer einfach wiederholt, wäre ich mit ihm als Sportler auf jeden Fall zufrieden gewesen. Von daher ist das, glaube ich, einfach mehr Wunsch, dass es richtig gewesen wäre, als dass dann mein Sportler den Start immer wieder verpasst.
Wenn wir gerade schon bei dir und Scheitern sind, wie ist denn das eigentlich für dich dann selber gewesen, als du dann deine Karriere als Schwimmerin an den Nagel gehängt hast und damit ja vielleicht auch den Traum, dass das eine große Karriere werden könnte?
In der Tat ist es mir genauso gegangen, wie es vielen auch im Fußball geht. Ich habe den Übergang von dem Juniorenbereich in den Profibereich quasi nicht geschafft. Mhm. Deutsche Meisterschaft mitgeschwommen, auch da vorne mitgeschwommen, Medaillen gewonnen in meiner Altersgruppe.
Aber das heißt auch richtig ordentlich trainiert. Wahrscheinlich irgendwie auch wie deine Jungs da 4-5 Mal die Woche und so weiter.
Da kommst du schschon nicht mit hin.
Okay.
Also bei mir waren es 9 Trainingseinheiten die Woche, auch vor der Schule, nach der Schule.
Krass.
Und dann habe ich aber, wie gesagt, den Sprung nicht geschafft. Und dann war die Frage nach dem Abi, was mache ich jetzt? Die Karriere noch weiter anzugehen, war einfach utopisch. Und deswegen habe ich dann den Schritt zur Bundeswehr gewagt und habe dann quasi es auslaufen lassen mit noch ein paar Wettkämpfen. Aber das Training war dementsprechend ja auch nicht mehr möglich in der Grundausbildung. Ja, und dann ist es quasi ausgeschlichen.
Den Sprung nicht geschafft. Das heißt, das war dann auch so im Alter mit 17, 18, 19? Oder wann wäre dieser Sprung gewesen?
Ja, im Schwimmen ist es so, dass dann für eine Frau das so ab 16, 17 aufwärts dann darum geht, den Sprung zu schaffen. Manche kommen auch später nochmal, also erst mal mit Anfang Mitte 20. Aber eigentlich ist es schon so mit 18, 19, 20, wenn man dann den Anschluss nicht hat und dann so einen B-Kader, also der Anschlusskader zum ganz Profibereich nicht geschafft hat. Es geht ja auch einfach um Zeiten beim Schwimmen, dann wird es halt wirklich auch eng und die Förderung im Schwimmen, wenn man dann eben nicht studiert nebenbei oder so, ist dann auch einfach mau. Und dann muss man sich entscheiden, ob man beruflich seinen Weg gehen möchte oder das Risiko auch ein Stück weit eingehen möchte, das zu versuchen nochmal. Und bei mir war es einfach noch so, dass ich gesagt habe, das ist mir einfach zu weit weg und ich sehe meine Chancen einfach nicht so groß.
Das hast du dann selbst entschieden für dich oder hattest du dann Unterstützung durch, weiß ich nicht, Trainer, durch Eltern oder die das dir nahegelegt haben oder die das mit dir ausdiskutiert haben oder wie läuft sowas dann ab?
Für mich war es eigentlich relativ einfach, weil es einfach wirklich an Zeiten gemessen werden konnte und ich wusste, wie weit ist das entfernt für mich, wie realistisch ist es umzusetzen. Habe aber auch durch meine Trainerin und meine Eltern ein tolles Umfeld gehabt, was mich dann einfach auch unterstützt hat und gesagt hat, ja, das war jetzt schön, ich habe tolle Medaillen auf deutschen Meisterschaften für mich gewinnen können, aber das war jetzt dann einfach die Reise und dann hört ihr auf.
Umgekehrt kannst du es wahrscheinlich mittlerweile positiv sehen, weil du ja damit die Erfahrung gemacht hast, die dann auch viele deiner Spieler machen werden, nämlich an einen Punkt zu kommen, wo es nicht weitergeht und das in einem Alter, wo das wahrscheinlich auch gar nicht so einfach ist, weil es ja ganz viel mit Identität zu tun hat, weil du dich sehr stark damit beschäftigt hast, extrem viel Zeit hineingesteckt hast und das dein Leben bestimmt hat. So, das heißt, das hast du ja alles durchgemacht, das hast du alles miterlebt. Das heißt, im Zweifel kannst du dich besonders gut hineinversetzen in die jungen Spieler, die dann vielleicht irgendwie mit 16, 17 in der gleichen Situation sind.
Ja, ich teile das auch mit meinen Jungs. Also die Erfahrungen, die ich mache, auch wenn sie sportartfremd sind, teile ich mit denen. Einfach, dass sie auch ein Verständnis dafür bekommen, sie weiß, was in mir vorgeht vielleicht. Oder einfach auch meine Ideen, wie ich damit umgegangen bin. Dass sie einfach dann ins Nachdenken kommen, wie könnte ich persönlich jetzt mit der Situation umgehen. Ich glaube, das ist schon ein Vorteil, aber ist auch nicht so lebensnotwendig. Jemand, der es nicht hat, könnte trotzdem Sportpsychologe werden. Aber ist natürlich, wenn ich dann auch mit eigenen Erfahrungen um die Ecke komme, für die Jungs immer ganz schön, dass es so ein bisschen nahbarer wird.
Klar,
aber ja, es ist auf jeden Fall die Altersspanne in dem Bereich dann auch zwischen, sag mal, 15 und 19, man sich gerade irgendwie selber findet und merkt, wer bin ich, wo will ich hin, und dann noch so einen Cut zu bekommen, ist auf jeden Fall eines der schwierigsten Zeitpunkte, wo man auch eben halt gut die Jungs betreuen muss, sowohl von Eltern, Trainer, als auch, wenn sie möchten, von sportpsychologischer Seite.
Ja, es ist ja quasi eigentlich ein Neustart, ne? Dann hast du irgendwie dich definiert vielleicht und sagst hier, der Sport, der macht mich ja oder einen Großteil schon irgendwie aus und dann einmal der Reset-Knopf, ne?
Ja, so geht's ja unseren Fußballprofis, die irgendwann aufhören, auch. Ne? Also das ist ja dann nichts anderes. Die haben irgendwie ihren vorgefertigten Tagesablauf gehabt mit 1-2 Mal Training, Wochenende Spiel, viel von zu Hause weg sein, Hotelleben. und kommen dann halt in eine ganz neue Welt und finden sich ganz oft gar nicht richtig zurecht. Und dann hört man immer Geschichten von irgendwelchen Ex-Profis, die nicht zurechtkommen. Ja, aber es liegt einfach auch oft daran, dass sie einfach ihre Struktur unter den Füßen weggerissen bekommen und dann einfach keine neue haben. Und sie da keiner unterstützt, diese wieder zu finden für sich. Und das ist auch gar nicht so einfach. Und das ist auch für die Jungs auf jeden Fall eine Sache. Die werden ja nicht nur aus ihrem Sport, den sie geliebt haben, rausgerissen, sondern auch ihre Freundeskreis, ihre Mitspieler, ihre Trainer. Die Zeit, die sie immer verbracht haben auf dem Weg zum Training, vom Training nach Hause, das Training an sich, Spiele am Wochenende. Sie haben auf einmal Zeiträume, die sie gar nicht kannten. Mhm. Und da ist es extrem wichtig, auch sie zu begleiten und Alternativen zu schaffen oder zu gucken, wo liegen auch Interessen, wie du die Zeit jetzt einfach dann nutzen möchtest.
Jetzt hast du eben gesagt, bei dir war es relativ eindeutig, dass, weil man es an Zeiten messen kann und du dann beurteilen konntest, komme ich da irgendwann ran oder komme ich da nicht ran realistischerweise. Gab es denn trotzdem irgendwie, als du dich immer mehr mit Sportpsychologie dann vielleicht auch im Masterstudium beschäftigt hast, so die Momente, wo du gedacht hast, ach, das hätte ich eigentlich wissen müssen damals, dann hätte vielleicht noch was gehen können?
Ich glaube, bei mir war wirklich so der Umgang mit Nervosität und den Druck, den ich mir selber gemacht habe, wenn ich da mit einem Sportpsychologen zusammengearbeitet hätte, hätte ich den einen oder anderen Wettkampf sicherlich besser abgeschlossen. Das glaube ich schon. Aber also ich komme aus einem kleinen Verein in Köln, da war das einfach nicht so gang und gäbe sicherlich. Und da war auch noch nicht so die Zeit, dass das so ein bisschen gehypt wurde, wie jetzt vielleicht das so ein bisschen gerade kommt. Von daher... Aber das sind bestimmt so Mini-Faktoren, die es hätten ausmachen können. Meine Trainerin hat da ganz viel versucht aufzufangen, aber ist halt eben auch keine Psychologin gewesen, sondern Trainerin. Ja, aber es kommt auch immer mehr in die Trainerausbildung jetzt mit rein, was mich sehr glücklich schätzt, dass dann wenigstens so Basic-Sachen auch von Trainerseite implementiert werden können, wenn es eben nicht einen Sportpsychologen im Verein gibt.
Aber beim VfL Osnabrück gibt es eine Sportpsychologin im Verein, nämlich dich. Was hast du dir vorgenommen jetzt so für die nächste Zeit? Also was steht so auf deinem Programm? Was willst du vielleicht noch verbessern?
Bei uns fängt die Saison ja auch gerade an, wie bei dem Profibereich. Genau, ich wünsche mir, dass die Jungs weiter sich entwickeln und auch Bock haben, sich auch psychologisch weiterzuentwickeln. Dann die Akzeptanz einfach immer noch zu schärfen, sicherlich ein Wunsch. Und eben so dieses Vorurteil wegzuräumen, immer mehr, auch auf allen Köpfen im besten Fall. Sowohl Eltern, Trainer als auch spielerseitig, dass sie als Leistungspotenzial und Entwicklungspotenzial das Ganze sehen und eben nicht als ich muss mich auf die Couch legen und habe ein Problem. Das wäre so mein persönlicher Wunsch und dann die Jungs so zu stärken und zu unterstützen, dass sie psychisch auf jeden Fall gut aufgestellt sind, in der Liga bestmöglich viele Punkte zu holen und die Abstiege weit hinter sich zu lassen.
Katrin Seufert, Sportpsychologin beim VfL Osnabrück und mein Gast heute. Vielen lieben Dank fürs Gespräch und alles Gute dir und deinen Mannschaften.
Dankeschön.
Tschüss.
Deutschlandfunk Nova. Dein Sonntag.
Jeden Sonntag ab 9 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.